Willkommen bei Ratio. In der 13-teiligen Sendereihe Der Mensch als Weg zu Gott sprechen wir heute über die Leiblichkeit. Mein Name ist Christine Hartmann und zu Gast ist wieder Professor Dr. Jörg Splett aus Frankfurt. Er lehrt an der Jesuitenhochschule in Frankfurt und München Anthropologie und Religionsphilosophie. Ja, wir sprechen heute über die Leiblichkeit. Professor Splett, Leiblichkeit, was kann ich mir darunter vorstellen? Ist das der Körper oder ist das ein antiquiertes Wort? Was ist das überhaupt?
Offenbar ist es inzwischen ein antiquiertes oder antiquiert werdendes Wort. Ich finde es schade, weil Leib und Körper nicht dasselbe ist. Körper ist jedes dreidimensionale Gebilde. Und seit Descartes, zu Beginn der Neuzeit, haben wir uns so angewöhnt, die Welt in diese beiden Bereiche zu teilen, den Bereich des Denkens und dann den Bereich des Ausgedehnten, des Körperhaften. Einen Körper habe ich. Ein Leib habe ich nicht einfach. Man kann sagen, ich bin mein Leib. Leib ist die Weise, wie ich da bin und wie ich lebe. Und deswegen hat sich das jetzt auch angeboten als zweites Thema. Freiheit ist überhaupt nur da und realisiert in diesem Sichtbarwerden, in dem, was ich jetzt leiblich nennen möchte. Leiblich. Leib ist vielerlei. Ich würde sagen, zunächst wird Leib erfahren in Frische, in Abmattung, in Hunger, in Durst, in Schmerz und Lust. Aber man kann sich auch versuchen, was dabei zu denken. Was für einen Begriff würde man machen? Und dann meine ich sagen sollen, Leib ist die Weise, wie ich da bin, wie ich sichtbar bin, wie jemand mit mir umgehen kann und ich mit jemand umgehen kann in meiner Leiblichkeit. Das ist jetzt ein sehr weites Thema. Und ich schlage vor, wir schränken es ein bisschen ein und nehmen als Konzentrat des Leiblichen die Sprache. Jedem von uns ist doch schon so gegangen, man hat eine Idee, schwupp, weg ist sie, wenn man sich nicht wenigstens das Wort selber innerlich gesagt hat. Das Wort ist nicht einfach der Gedanke, denn man sucht ja oft nach dem richtigen Wort. Und man sagt, ach, das ist es nicht so ganz. Oder das Wort hat nochmal ganz andere Felder der Assoziationen, die mit wach werden als der Gedanke. Trotzdem, erst wenn ich mir das Wort sage, ist auch der Gedanke fest und da. Man könnte also sagen, Leib ist so etwas, die Weise, wie ich da bin. Nicht wie ich einfach bin, sondern wie ich da bin. Und dass das in der Sprache sichtbar wird. Und jetzt taucht das Problem auf, wann ist es der Leib und wann bin ich es? Wenn Freiheit sagt, ich handle, ich bin es. Wann bin ich es denn in meinem Reden oder Sprechen? Etwas fällt mir ein. Wie ist es, wenn man einen Menschen mag? Bin ich das? Oder sind das die Hormone? Wo taucht da diese eigentliche Mitte von Freiheit auf? Das, glaube ich, ist für uns alle ein Problem und das könnte man daran versuchen aufzunehmen.
Verstehe ich Sie richtig? Der Ich bin leiblich und die Sprache... Das ist das leibgewordene Wort?
Gedanke? Der leibgewordene Gedanke. So wie dann. Insofern ich denke, das war ja nur ein Beispiel dafür. Man kann sagen, ich liebe, aber Liebe wird dadurch wirklich, dass man irgendwas tut. Dass man was sagt, tut. Und so ist auch beim Denken. Ich denke, natürlich, aber was ich da wirklich denke, dass ich das in den Griff kriege, dazu muss ich es mir zumindest sagen. Und darum denke ich, wäre so etwas wie Wort oder Sprache so ein Konzentrat von Leiblichkeit. Also das, was wir sonst so allgemein am Leib erörtern können, können wir ja mal versuchen, an dem zu erörtern, was Sprache heißt. Wenn ich erst rede, weiß der andere, was ich denke? Und vielleicht ein bisschen sogar auch erst ich? Weiß ich so genau, was ich denke, wenn mir was einfällt? Muss ich das nicht erst klären? Den berühmten Text von Kleist über das allmähliche Verfertigen der Gedanken beim Reden. Ich weiß man hoffentlich so ein bisschen, was man eigentlich will, wenn man redet. Aber manches klärt sich erst, man redet sich frei und wird immer deutlicher. Auch für sich selbst, nicht bloß für den anderen. Aber nochmal, bin ich es? Oder wann treibt mich die Sprache einfach weiter, dass ich etwas sage, was ich eigentlich gar nicht sagen wollte? So wie man sagt, wer A sagt, dann rutscht das B schon fast hinterher. Und auf einmal habe ich was gesagt, was ich gar nicht sagen wollte, weil die Sprache eine gewisse Macht über mich hat. Das steckt in dem drin, was Leiblichkeit heißt. Aber zunächst mal wäre mir das wichtig, überhaupt ist Freiheit oder der Mensch nur da, indem er etwas sagt, etwas tut. Und dieses Tun muss nicht unmittelbar sein, das, was er denkt. Ah, es ist so kompliziert, ich fange mal neu andersherum an. Im 1. Korintherbrief gibt es einen berühmten Text, den viele Leute auch so für die Hochzeit verwenden. Da heißt es also, über die Liebe ist dort die Rede, dass die Liebe alles trägt und macht und tut. Und dann heißt es in diesem Text, wenn ich sogar meine Habe den Armen gäbe und hätte keine Liebe, dann wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Das heißt, ich kann sogar meine Habe den Armen geben und doch nicht lieben. Also sind offenbar die Taten der Liebe nicht die Liebe. Andererseits, wenn jetzt jemand sagt, also ich platze geradezu vor Nächstenliebe, nur fehlt mir jede Gelegenheit dazu, wird man sagen, na, aber langsam. Also Liebe wird wirklich in etwas, was selber nicht Liebe ist. Denn die Taten der Liebe müssen nicht Liebe sein. Die kann man auch aus anderen Gründen tun. Sonst hätte der Paulus nicht geschrieben, wenn ich sogar meine Habe den Armen gäbe und hätte die Liebe nicht. Also Liebe wird wirklich in etwas, was selber nicht Liebe ist. Gedanken werden wirklich in etwas, was kein Gedanke ist, sondern das Wort ist. Ich in meinen Haltungen, in meinem Dasein werde wirklich in etwas, was nicht einfach ich bin. Nämlich meine Taten, meine Worte, mein Verhalten. Hier gibt es einerseits eine Spannung. Ich bin nicht einfach meine Taten. Der Baum ist nicht die Früchte. Und andererseits bin ich aber nur wirklich in diesen meinen Taten und nur darin da. Und das scheint mir das eigentliche Problem mit dem Leib zu sein. Weswegen wir in vielen Bereichen der großen Weltanschauung der Religionen eine ziemliche Leibfeindlichkeit haben. Ich glaube, die damit zusammenhängt, dass das so ein Dunkel ist. Man weiß über sich nicht Bescheid. Man weiß nicht, wann bin ich es und wann es ist. Dass das hier hineinkommt. Ich werde nur wirklich, ich sage es nochmal, ich werde nur wirklich, indem ich etwas tue, aber dieses etwas tun garantiert nicht, dass ich wirklich das meine und will, was sich in den Taten zeigt. Und dafür hat man den Ausdruck des Symbols benutzt, um das zum Ausdruck zu bringen. Das ist wieder ein schwieriger Begriff. Weil heute viele Leute unter Symbolen nur noch irgendein Zeichen verstehen, ein Plus oder ein Minus. Der große Theologe Karl Rahner hat deswegen von Realsymbol gesprochen. Er hat gesagt, Symbol ist, wenn etwas in einem anderen wirklich wird.
Das klingt jetzt wahnsinnig kompliziert. Bin ich dann entlarvt? Verrät die Sprache, wer ich bin oder nicht?
Es ist tatsächlich kompliziert. Mag sein, dass ich es obendrein noch kompliziert ausdrücke, aber es ist in sich kompliziert. Auf der einen Seite verrät mich die Sprache, auf der anderen Seite verstellt sie mich aber auch. So wie man von einem Streit sagt, ein Wort gibt das andere. Natürlich kann man sagen, hier kommt jetzt heraus, wie die beiden wirklich zueinander stehen. Stimmt das? Vielleicht kommt doch nur die augenblickliche Situation heraus und nochmal die Eigenwirklichkeit der Sprache selber, die das fast erzwingt, eine bestimmte Antwort. Und darum, glaube ich, müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, vielleicht hilft das Reden mit dem alten Begriff Symbol. Unter Symbol versteht man heute so Plus oder Minus oder Faust in der Logik. Klassischerweise hieß Symbol ein gefülltes Zeichen, in dem etwas gegenwärtig wird, sichtbar wird, was sich selber nicht so zeigt. Also, das Wort, in dem der Gedanke da ist, die Umarmung, in der sich Zuneigung ausdrückt. Der Gedanke wird wirklich im Wort, eine Gesinnung wird wirklich in der Tat, eine Haltung wird sichtbar in Taten. Und da bleibt immer diese Spannung bestehen. Einerseits kann ich an den Taten ablesen, ist das jetzt Zuneigung, Wohlwollen, Liebe, die sich da ausdrückt. Es kann es sein, muss es aber nicht sein. Und in dieser Situation stehen wir mit dem, was Leib heißt. Und deswegen hatte ich eingangs gesagt, das ist ein Problem, wann bin ich es? Wann ist es, das sich da ausdrückt in meinem Verhalten? Wo ist da meine Freiheit? Wo erscheint das?
Also wir müssen unterscheiden zwischen Zeichen, Symbol und Realsymbol.
Machen wir es auch da wieder jetzt nicht so kompliziert, lasse ich das Symbol weg und sage Zeichen. Zeichen ist überhaupt alles, was auf etwas hinweist. Ein Pfeil, ein Fingerabdruck, der Einbrecher hat die Handschuhe vergessen und dann findet man seine Spuren dort. Sprache wären nicht einfach bloß Zeichen, sondern Zeichen, die als Zeichen gegeben werden und als Zeichen erkannt werden. In einer Information. Und jetzt gibt es noch das Besondere von Symbol, da möchte ich so sagen, oder Realsymbol gleich, um es zu verdeutlichen. Da wird nicht bloß ein Zeichen gegeben, das auf etwas hinweist, sondern dadurch, dass ich hier rede, tue ich, was ich sage. Das ist eine besondere Seite an der Sprache noch. Sprache ist nicht bloß zum Informieren da. Wenn ich vor Gericht stehe und der Richter sagt zu mir, Sie kriegen 3 Jahre, dann ist das keine Nachricht. Die Nachricht steht in der Zeitung, Splitter 3 Jahre gekriegt. Sondern an mich hin ist es ein Spruch, dadurch, dass er sagt, ist es passiert. Oder wenn der Standesbeamte zu 2 Leuten sagt, hiermit sind Sie kraft Gesetzes rechtmäßig verheiratete Eheleute, dann hat er damit keine Nachricht gegeben. Die Nachricht verschicken die beiden so. Sondern dadurch, dass er sagt, geschieht, was er sagt. Und so etwas hat ein englischer Sprachphilosoph Austin Performative genannt, von to perform, durch vollziehen. Also es ist nicht eine Information, sondern durch das Sprechen nochmal geschieht hier, was gesagt wird. Wenn ich zu jemandem sage, ich verzeihe dir, dann kann ich hier eigentlich nicht fragen, ist das wahr oder falsch, sondern ich kann nur fragen, ist es wirklich so, ist es ernst gemeint oder nicht. Oder ich gebe jemandem ein Versprechen, ich sage meine Mitarbeit zu. Da kann ich nicht hinterher sagen, ich habe das nicht so gemeint, gesagt ist gesagt. Und diese Form von Vollzug durch Sprache, das meine ich, wäre etwas, was für den Leib überhaupt im Ganzen gilt. Man tut etwas und dadurch kommt etwas in die Welt. Man selber gibt sich eine Gestalt, die dort hineinkommt. Aber in der bleibenden Spannung, wie hat der andere es wirklich gemeint? Ich nenne das in meiner Sprache das Dunkel des Symbols. Und da gibt es 2. Einmal das Dunkel zwischen Gesagtem und Gemeintem. Jemand sagt etwas, der andere versteht es ganz anders. Diese Unterscheidung zwischen Wort und Gedanke. Ich meine, das kann man noch durchklären. Zum Beispiel in der Wissenschaft. In der Wissenschaft ist Arbeit ein ganz klarer Begriff. In der Physik. Sonst kann man sich streiten, ist Arbeit eine Sache der Würde, der Strafe, der Selbstverwirklichung, der Ausbeutung oder wie immer. Wenn ich sage, Kraft mal Weg, ist die Sache klar. Und wenn ich sage, Wasser, über Wasser sind Leute verschiedener Meinung, der ertrinkt oder der verdurstet. Aber wenn ich sage, H2O, ist die Sache in Ordnung und da können sogar Pantoffeltierchen zustimmen. Also wenn ich zurückgehe auf Formeln, dann habe ich eine Sprache, die nennt man Terminologie. Ein Wort hat nur eine Bedeutung und die Sache ist völlig geklärt.
Aber das ist ja meistens nicht so.
Das ist nicht so. Es geht eben auch nur in gewissen Bereichen, es geht im Juristischen und in der Wissenschaft. Im Leben geht es nicht, und Gottlob nicht. Wo wäre unsere ganze Fülle der Alltagssprache hin, wo wäre der ganze Reichtum der Poesie, wenn ich so etwas machte. Aber es wird ja schlimmer. Es gibt nicht bloß den Unterschied zwischen Gesagtem und Gemeintem, sondern es gibt noch einmal einen Unterschied zwischen Gemeintem und eigentlich Gemeintem. Zwischen, man könnte auch sagen, Gedanke und Hintergedanke. Wenn wir die erste Ebene nehmen, also jemand geht vors Standesamt und dann hat er das dort unterschrieben und gesagt, da kann er hinterher nicht sagen, ach, das wusste ich gar nicht, das habe ich gar nicht so gemeint. Passiert ist passiert. Aber was immer noch offen bleibt, ist, in welcher inneren Haltung das jemand getan hat. Hat sich jetzt bei ihm Selbstsucht durchgesetzt, Berechnung oder wirkliches Wohlwollen für den anderen Menschen?
Das kann der andere nie ablesen.
Kann der andere nicht ablesen? Wie soll er das? Noch schlimmer, man kann es selber über sich nur in Grenzen wissen. Denn man müsste ja eigentlich über jede Gewissenserforschung immer noch mal wieder eine Gewissenserforschung anstellen, um zu sehen, ob man ehrlich zu sich war, bis man hinterher verrückt wird. Also ich muss an einer Stelle aufhören. Das heißt, ich muss dem anderen glauben, dass er sagt, was er meint, dass er meint, was er sagt und dass er so ist, wie er sich zeigt. Und dass er ehrlich ist, das kann ich nicht anders als ihm glauben und ein Stück weit auch mir. Natürlich nicht vertrauensselig blind daher, ich brauche schon Gründe. Aber die Gründe reichen niemals so, dass sie mich entlasten von dieser Notwendigkeit, dass ich mich an dieser Stelle entscheide, zu glauben oder nicht. Wer das nicht will und immer noch Beweise will, wann hört das auf? Da sagt einer, ich springe jetzt aus Liebe zu dir vom Eiffelturm. Sagt der andere, ist immer noch nicht hoch genug. Nicht? Also wann habe ich den anderen wirklich überzeugt? worum es mir geht. Wann habe ich mich überzeugt wirklich?
Eine letzte Gewissheit über mich oder über andere Menschen, gibt es die denn dann überhaupt?
Ich würde vorschlagen, zwischen Sicherheit und Gewissheit zu unterscheiden. Eine Sicherheit, nämlich etwas Objektives, wonach ich das auf den Tisch legen kann, das gibt es weder für den anderen noch für mich selber. Gewissheit würde ich für den Punkt reservieren, wo ich mich selber entscheide dafür, zu sagen, mir genügen hier die jetzt vorgelegten Gründe, dass ich in Gewissenhaftigkeit mich dazu durchringe und entscheide, dem anderen zu glauben. Es gibt sicher Punkte, wo jemand zu früh glaubt und zu leichtsinnig ist, zu vertrauensselig. Aber es gibt auch Punkte, wo jemand in einer unanständigen Weise misstrauisch ist. Und deswegen ist mir diese Unterscheidung von Gewissheit und Sicherheit wichtig. Ich kann nicht alles durchtesten bis ins Letzte. Das haben wir gesehen, das geht nicht. Was jetzt weiter? Soll ich jetzt bei dem Bild bleiben, was heute viele Leute sagen, ich bilde mir eine Hypothese vom Verhalten des anderen? Das halte ich nicht für die richtige Beschreibung. Ich kann nicht bei der goldenen Hochzeit zu meiner Frau sagen, Liebste, inzwischen hat sich die Hypothese deines Wohlwollens erheblich verdichtet bei mir. Das finde ich unanständig. Sondern wenn man sich kennenlernt, lebt man in Hypothesen. So meint der andere Mensch es ernst. Wie ist das gedacht? Aber irgendwann entscheide ich mich dafür, so ist es. Und das ist ein Risiko. Es ist gar keine Frage, dass es ein Risiko ist. Man kann dabei enttäuscht werden. Man kann sich täuschen und man kann getäuscht werden. Aber das, meine ich, gilt für jede Form von Gewissheit und Wissen, auch in anderen Fällen. Ich habe eine lange Rechnung. Wie oft rechne ich sie nach? Zweimal, dreimal? Wann wird es zwanghaft und ich muss eigentlich in Behandlung gehen? Dass ich sage, hier höre ich auf. Das kann man nicht wissenschaftlich durchklären. Ich muss mich irgendwann dafür entscheiden zu sagen, hier nehme ich das jetzt so hin, wie es an der Stelle ist und geschieht.
Der Mensch ist ein Symbol. Kann man das so sagen? Würden Sie das so sagen? Die Leiblichkeit, in der der Mensch ist?
Wahrscheinlich werden die meisten sich darüber wundern, wenn die so etwas hören. Die sagen, Leib ist doch so etwas Greifbares. Deswegen vielleicht sagen sie auch gern Körper. Es ist was Handfestes. Trotzdem halte ich für wichtig, das dazu zu sagen. Denn nochmal, ist wirklich die Körperlichkeit, also das Gewicht und die Körpermaße, das eigentlich Bestimmende? Oder ist nicht bei Leiblichkeit genau dieses, dass ich selber mich festlege, dass ich auf den anderen zugehe, dass ich sichtbar bin für den anderen und er für mich? Und dass wir hier miteinander diese Situation haben, in der wir uns einander anvertrauen und hoffen, dass der andere einem mit Vertrauen begegnet. Das heißt, wenn wir letzte Woche davon gesprochen haben, von der Freiheit, die zunächst einmal eine Wahl ist, und dann gesagt haben, sie läuft auf Entscheidung zu. Wahl hieß die Wahl zwischen vielen guten Möglichkeiten. Entscheidung war das Ja oder Nein in einer Situation. Dann möchte ich jetzt nur einen Schritt weitergehen und sagen, eigentlich geht es auch nicht darum, dass man dauernd entscheidet, sondern wozu wir unterwegs sind, ist Entschiedenheit. Dass ich aus dieser Entscheidung heraus zu einer Entschiedenheit komme und sage, ich habe mich jetzt entschlossen und entschieden, so stehen wir zueinander, so lese ich dein Verhalten. Die Franzosen sprechen von Lesart, Lektüre. Der andere begegnet mir wie ein Text und ich lese ihn wohlwollend, mit Gründen, entscheide ich mich dafür, es so zu lesen und nicht anders, mit diesem Risiko, dass man sich täuschen kann. Und natürlich, wer von uns ist noch nie enttäuscht worden? Oder vielleicht schlimmer, wer von uns hat noch nie enttäuscht? Das ist sicher ein Element, was hineingehört. Und was ist das Schlimme, wenn man selber enttäuscht hat oder getäuscht hat? Ich glaube, das Schlimmste dabei ist, dass man selber in der Gefahr ist, die Kraft zum Vertrauen zu verlieren. Ich entsinne mich an eine Geschichte aus dem Lesebuch früher, da hieß es, wer dreimal lügt, dem glaubt man nicht. Ich finde viel schlimmer, dass wer dreimal lügt, in die Gefahr kommt, selber nicht mehr zu glauben. Und was soll ich dann machen, wenn ich nicht mehr glauben kann? Wenn ich dem anderen Menschen mich auf niemanden verlassen kann? Wie soll das gehen?
Was schlagen Sie vor?
Ich meine, das sicher ist eine Voraussetzung, dass man selber nicht total verlogen wäre. Denn wir beurteilen die anderen schon ein bisschen nach uns. Man denkt sich, wenn man selber so ist, warum sollen die anderen besser sein? Deswegen also die Voraussetzung, dass man selber sich bemüht, gewissenhaft und aufrichtig zu sein, sich selbst gegenüber und dem anderen. Und da, wo man es nicht war, das in Ordnung zu bringen, dass das gegeben ist. Und dass man dann wirklich bewusst immer neu auch als eine Haltung aus der Pflicht heraus dem anderen vertraut. Ich glaube, mir geht es nicht bloß darum, dass das dann mir gut tut, wenn ich jemand vertraue, sondern ich meine, wie ich vorhin schon sagte, es ist eigentlich unanständig, zu lange misstrauisch zu sein. Sondern wenn der andere gezeigt hat, was an ihm ist, habe ich ihm zuerst mit einem grundsätzlichen Wohlwollen und einem grundsätzlichen Entgegenkommen zu begegnen. Das ist die Frage, wie gehen wir damit um, dass man niemandem hinter die Kopf und hinter die Stirn gucken kann, wie man sagt. Habe ich es potenziell mit Betrügern zu tun, potenziell mit Feinden zu tun, mit denen ich lebe? Oder soll ich nicht so sagen, nein, ich kann sogar dem anderen helfen, dadurch, dass ich auf ihn zugehe, dass ich ihm vertraue, vielleicht entbindet das in ihm Möglichkeiten. Wir können das auf unser Gespräch anwenden. So ist das angelegt. Ich rede hier vor allen Dingen. Sie fragen, aber mir fällt ein Vers von Karl Kraus ein, der an seine Freundin Sidonia von der Derny einmal geschrieben hat, hab ich dein Ohr nur, find ich schon mein Wort. Ich finde das ein hinreißendes Wort. Hätte nur gesagt, finde ich unser Wort. Das wäre noch besser gewesen. Aber gut, das passt nicht in den Rhythmus vielleicht. Das heißt, wie weit ist es ein offenes Hören, das überhaupt erst Sprechen ermöglicht? Levinas sagt, so jedes Sprechen ist eine Bitte, nämlich eine Bitte um Gehör. Man schenkt dem anderen Gehör.
Die Idealsituation wäre dann, einer hört, der andere spricht, dann spricht wieder der andere und hört?
Das wäre die Idealsituation und dass das dann zusammenklänge. Und dann, ich hatte vorhin gesagt, über den Streit, ein Wort gibt das andere. An sich ist das auch die Beschreibung des wirklich glückenden Gesprächs. Eine der herrlichsten Szenen darüber haben wir in unserer Literatur in Faust 2, wo Faust Helena das Dichten beibringt. Der Faust sagt was und der Helena fällt das Reimwort ein. Hier zum Pfand, meine Hand, ruft sie da. Also so, dass also im Reim treffen sich zwei Dinge. Zwei Gedanken treffen sich. Er ist das Ufer, wo sie landen, sind zwei Gedanken einverstanden, sagt Karl Kraus vom Reim. Auch hier ist dann wieder so, ein Wort gibt das andere. Im Streit verbissen. Ein Wort gibt das andere, wenn dann nicht ein Dritter dazwischen geht und sagt, Schluss jetzt.
Tatsächlich ist das mit der Leibhaftigkeit eine riskante Sache. Und mir scheint, dass vor diesem Hintergrund wohl die weit verbreitete Leibfeindlichkeit der Menschen zu erklären ist.
Und so sind wir in unserer Leiblichkeit da, in dieser Geheimnishaftigkeit füreinander. Nochmal, ich kenne den anderen nicht, in einem letzten Sinn habe ich mich selber nicht in der Hand. Aber sollten wir das auch wirklich wollen? Ist nicht besser, man wird von wem anders erkannt als von sich selber? Jedenfalls, wer prinzipiell misstrauisch bleibt, dem kann eins nicht passieren. Er wird niemals enttäuscht werden. Er wird niemals enttäuscht. Der bleibt immer in seiner Täuschung.
Ja, meine Damen und Herren, wir haben gehört über das Symbol, über das Zeichen, über das Realsymbol. Nächste Woche werden wir sprechen über Freiheit in Gemeinschaft. Ich freue mich sehr, wenn Sie wieder dabei sind. Nächste Woche, gleiche Uhrzeit bei EWTN.